Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist Lesen ist schwul. Keine Ahnung, was das war.
Ich habe auch keine Ahnung, wieso da jetzt so ein Twang drin war.
Weiß nicht, ich mache gerade Twang im Gesangsunterricht. Vielleicht,
vielleicht kommt es deswegen. Ich weiß auch nicht, wie fallen dann immer im Moment nicht die Sachen ein, was so zum Vibe der Folge passt, dann bin ich einfach.
Ja. Wir waren ganz viel Twang gerade, das kann ich nicht so gut.
Twang.
Ja. Sagen wir immer im Gesangsunterricht, ich mach das Mikrofon extra weit, wir gehen so.
Du musst dir einfach vorstellen, du siehst, was richtig eklig ist.
Ja, meine Gesangslehrerin sagt immer, wie so Baby. Ja. Manchmal muss ich vorher also anatmen, wie so.
So.
Geil. Es hilft aber.
Wir haben ja eine Schauspielerin bei uns, sorry, Captain, dein Schwanz verwirrt sich mit dem Kabel. Eine Schauspielerin bei uns im Ensemble, die richtig gut Babys nachmachen kann.
Es ja.
ist crazy.
Ariana Grande, ah.
Es ist absurd.
Komplett.
Und dann gab es eine Inszenierung, wo so. Sie hat so eine junge Mutter gespielt hat und dann war da so eine Baby-Attrappe, so eine Puppe halt auf der Bühne.
Baby-Attrappe?
Ja,
das
halt
Wort ist echte, Puppe, Lena.
Ja, kein echtes Baby. So. Und es war aber auch keine Baby-Born in dem Sinne, sondern es war schon realistisch aus... Egal. Auf jeden Fall...
Baby-Attrappe?
Auf jeden Fall hat dann die ganze Zeit halt so Babyschreien, war die ganze Zeit so Babyschreien da. Und ich war so, ja okay, spielen die halt vom Band ein. Bis ich gesehen habe, dass Johanna, die da auf der Bühne steht, so... atmet und so den Mund leicht offen.
Ich hab's auch richtig lange nicht checkt, dass sie das ist.
Es hat locker 3 Minuten gedauert und ich war so, du bist das Baby?
Du bist Mutter und Baby?
Du bist Mutter und Baby in einem? War crazy.
Ja. Das Licht wurde neu eingestellt. Es geht weiter im Text. Habt ihr einen Unterschied gemerkt? Schreibt es in die Kommentare.
Wir waren uns kurz nicht sicher, weil ich das Licht einmal... Oh, du stehst auf meinem Kabel. Heute ist wirklich hier ist, es ist zu eng. Ein Sofa ist zu klein für drei. Zu klein für uns. Ja, du guckst schon wieder so, als würdest du das ganze Schicksal der Welt auf deinen kleinen Öhrchen tragen.
Und als würde er ganz dringend das Kabel attackieren wollen.
Auch das.
Oder seinen Schwanz.
Auch das.
Je nachdem. Wir haben gelesen
massiv,
diesen Monat.
Massiv
gleich viel.
Gelesen. Ja, und auch beide viel.
Ja. Ja. Jeweils 4 Bücher.
Hab's
irgendwie plus Community-Buch.
Nee. 5.
Plus. 5 plus Community-Buch, du hast recht.
Jetzt aber. Eigentlich 6, aber das andere waren Reread und deswegen zähle ich das nicht. Also ich würde das an sich zählen, aber wir haben erst vor kurzem, egal, anyhow. Wir haben, glaube ich, jetzt so im Januar das nachgeholt, was wir im Dezember machen wollten, was so rumsitzen, cozy reading, bla bla.
Ungefähr der Januar hat 100 Tage gehabt,
das
gefühlt.
War, Alter, wir sind auch schon Mitte Februar, das dürfen wir nicht vergessen. In meinem Kopf... ist es nämlich noch so Anfang Februar. Und dann war ich so, nein, es ist ja schon Mitte Februar. Es ist nach der Mitte. Die Februar ist schon wieder halb rum. Was heißt, es ist bald Frühling, Leute.
Ah!
Endlich.
Ich merke tatsächlich, wie meine Social-Media-Sucht ein bisschen nachlässt, weil es gerade einfach wirklich absolut keinen Spaß macht, auf Social-Media zum sein.
Ja.
Und ich mir sehr genau überlege, ob ich das jetzt gerade ertrage, Instagram aufzumachen oder nicht. Und dann greife ich lieber zum Buch.
Wir haben auch irgendwie nicht so eine Serie, die uns gerade so krass catcht.
Nee.
Also jetzt nicht so, dass wir sagen, oh mein Gott.
Außer High Potential, aber da gibt es ja immer nur eine scheiß Folge in der Woche.
Arschlöcher.
Machst du doch mal 20 oder wie schaut's aus?
Ja, und dann halt diese ewig lange Wartezeit, die wir jetzt hatten. So. Aber so ansonsten, das ist ja so, keine Ahnung, wir machen irgendwie eine Folge von irgendwas an, so nach dem Abendessen. Und dann sind wir aber auch so...
Lass doch lesen.
Wir können jetzt einen Film schauen oder wir lesen halt weiter.
Außerdem sind wir, glaube ich, beide gerade wahnsinnig motiviert, unseren ungelesenen Stapel kleiner zu machen.
Yes. Es stimmt. Ich bin auch also gut unterwegs. Ich bin von 56 auf 54. Und das klingt jetzt nicht viel, aber ich habe nochmal massiv viele Bücher dazu bekommen.
Ja.
Ah, das eine habe ich auch noch nicht eingescannt. Ach, scheiße. Ah. Ja, 55.
Von 115. Habe ich 5 gelesen.
Und 7 dazu bekommen.
Na, stimmt nicht. Ich habe 5 gelesen, eins lese ich gerade, deswegen ist es auch nicht in der App. Und zwar, eins habe ich gekauft, eins habe ich geschenkt gekriegt.
Na.
Von einer Zuschauerin, das war so süß. Ich habe einen Hof gespielt. Und Hof ist anscheinend ein schwieriges Pflaster für Kabarett. Leute in Hof gehen nicht so gerne ins Kabarett.
Die lachen nicht gerne.
Deswegen war der Saal ein bisschen groß dafür, wie viele Leute dann da waren. Aber die Leute, ich habe an einem Abend 2 Geschenke gekriegt.
Das ist so nett.
Das ist so crazy. Und das heißt nicht, dass ihr mir Geschenke mitbringen sollt. Ich fall, also so, Ich freue mich, aber ich verlange das wirklich nicht von niemand. Muss mir was schenken. I'm fine. Mir geht's gut. Ich habe schon Ticket gekauft. Wir haben genug
Sachen, bitte.
Und die eine hat mir ein Spiel geschenkt.
Lustigerweise illustriert von einer, die jetzt bei uns im Theater Bühnenbild für eine Produktion macht. Und ich war so, wieso kommt mir dieser Name bekannt vor? Wieso kommen mir diese Farben bekannt vor? Weil ich den Link zu ihrem Portfolio auf ihren Lebenslauf auf der Website gebastelt habe.
Und die hat dann gesagt, hey, für euren nächsten Familienurlaub am See. Die hat das also nur gewusst, dass
also
wir...
Also eine Zuschauerin, nicht die Illustratorin.
Ja, dass wir im Sommer Familienurlaub am See gemacht haben. Und die andere hat gesagt, ja, du hast ja jetzt gerade auch Captain Blaubeer gelesen. Hier ist mein Lieblingsbuch von Walter Mörs.
Und das war Rumo.
Ja.
Toll.
So lieb.
Und wo war das irgendwo anders? Da haben wir doch Demon Copperhead bekommen. Von einer, die auch den Podcast
hat. Ja, in Chemnitz.
Genau, die dann meinte so, ihr empfehlt uns immer Bücher jetzt... Empire Strikes Back, bam, liest das.
Ja.
Das wir immer noch nicht geschafft haben. Ich will es aber wirklich.
Ich habe es als Hörbuch gehört.
Ah, stimmt.
Ja. Aber ich fand beim Hörbuch hören, das ist ein Buch, das man wohl lesen muss. Ja. Aber es ist ein Oschi.
Ich habe auch wirklich, ich habe von so vielen Leuten schon so viel Positives gehört. Und habe ja jetzt unter anderem, Spoiler für später, mit Made so ein 560-Seiten-Ding weginhaliert. Und ich glaube, sprachlich ist Demon Copperhead wahrscheinlich anspruchsvoller.
Ich wollte gerade sagen, das lasst sie nicht so weginhalieren, glaube ich.
Aber es war so, es hat mich jetzt gar nicht mal so doll gestresst, dass der so dick ist. Okay. Und deswegen, ich fühle mich jetzt einfach überlegen und bin so, dicke Bücher machen mir nichts aus.
Okay.
Kein Problem.
Dann würde ich anfangen mal.
Ja, hau rein.
Okay.
Ich habe schnell, kurz versuchen, was für meine Schokolade zu trinken, ohne den Captain.
Soll da die reichen einfach?
Oh ja, das wäre natürlich fantastisch. Wir haben Chai-Schokolade, aber der Tisch ist immer so weit weg.
Ja, damit er nicht so weird im Bild ist. Moment, ich trinke auch kurz.
Ich würde sagen Live-Test-Test, aber wir haben schon geschlürft und es ist fantastisch. Denn wir hatten kein Kakaopulver mehr, also habe ich einfach richtige Schokolade rein. Und da wusste ich nicht so ganz wie viel, es ist eher zu viel, aber es ist geil.
Es ist richtig dickflüssig. Das
richtig ist geil.
Toll. Das ist wie so ein Sirup. Mhm. Also, ich habe gelesen nach deinem Vorbild.
Nach meinem Vorbild?
Ja. Yeah. Die No Girlfriend Rule.
Ah, stimmt.
Das hast du ja zuerst gelesen und dann hab's ich gelesen. Weil, also
ich hab Vorbilder, aber auf meine Empfehlung hin.
Ja. Auf der Libby-App. Wir haben es also zurückgegeben und dann nochmal neu ausgeliehen.
Stimmt.
Weil.
Also gerade direkt hintereinander, ne?
Ja, ja.
Ich hab's direkt wieder ausgeliehen, stimmt.
Ich hab quasi auf dich, ich hab gewartet. Eine Person wartet und ich war so, hallo.
It's me.
That's me. Und es ist wirklich. Also ich habe, ich glaube, 4,5 Sterne gegeben von 5, weil es ist, also ich liebe ja eh Jugendbücher und ich finde einfach, ich werde immer so gerührt von dem Gedanken, dass Jugendliche jetzt sowas lesen können und nicht in diese freche Mädchen, freche Bücher, die für unsere Zeit schon frech waren und wo so das Crazy war, dass dann das Mädel doch nicht mit dem beliebtesten Typen aus der ganzen Stufe zusammen sein will, weil
sondern
er ein Arschloch
Nerd
ist. So. Also, aber ich bin einfach...
She's different than other girls. She's dating a nerd.
Ich bin einfach so happy, dass Jugendliche jetzt sowas lesen können. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch...
I don't know. Ich glaube wahrscheinlich...
Gibt's.
Kurz nochmal für die Leute,
ja,
die vielleicht
genau.
Letzte Folge nicht gehört.
Ja,
okay,
ja.
Du bist dran.
Und ich wollte nur sagen, ich glaube auf Englisch kann man es aber ich glaube mit 16 oder so, 17 kann man das schon auf Englisch lesen. Vielleicht auch, wenn man sich so ein bisschen eben mit so Pen and Paper Sachen auskennt. Es geht um...
Du hast es zuletzt gelesen.
Irgendwas mit H.
Holly.
Holly!
Hollis?
Hollis.
Hollis.
Hollis. Es geht um Hollis und Hollis hat einen Boyfriend und dieser Boyfriend hat eine Pen-and-Paper-Runde, also sowas wie D&D, aber nicht D&D.
Das ist Spells and Sorcerers, oder?
Ja.
Irgendwie sowas.
Irgendwie so.
SNS.
Und sie war da quasi immer dabei und hat so zuschauen dürfen, wie die das spielen und dann waren die ein Paar und dann haben die eine No-Girlfriend-Rule ausgerufen, was heißt, sie durfte nicht mehr im Raum sein, während sie spielen. Sie darf da einfach nicht mehr mitgehen.
Weil es ist dann der Boys-Abend.
Und das ist jeder Freitagabend. Das heißt, jeder Freitagabend ist ihr Boyfriend einfach
nicht da.
Nicht da und sie hat keinerlei Möglichkeit, irgendwie da Kontakt zu knüpfen. Und sie ist aber heute die netteste Person auf der Welt und will unbedingt ihrem Boyfriend beweisen, dass sie sich da auch auskennt und dass sie sie für ihn da reindenken will, damit sie vielleicht irgendwann worthy genug ist,
und
da auch mitzuspielen.
Aber auch so ein bisschen einfach, um seine Interessen zu kennen und so mit ihm zu teilen und was zu haben, über das sie reden können. Hollis hat auch generell sonst nicht so viele Freunde, weil sie sich damit einfach schwer tut und sie ist
sie ist einfach schüchtern.
Ich brauche den doch.
Ja. Und dann findet sie eine eigene Pen-and-Paper-Runde mit nur Girls. und Flinters. Flinters. Mit nur Flinters. Und es ist einfach wirklich die netteste Story aller Zeiten. Es ist so, es ist nicht super spannend, aber man will wissen, wie es weitergeht. Es ist sehr nett, ohne kitschig zum sein. Es ist eine Love Story, ohne kitschig zum sein. Und das ist echt schwierig zu machen, finde ich. Und ich bin einfach, ich bin insgesamt sehr beeindruckt von Hollis.
Ja.
So, es geht zwischendurch darum, dass sie dick ist, aber es ist nicht der Main Focus, dass sie dick ist. Mhm. Es geht zwischendurch darum, was für Sexualität habe ich jetzt, aber ohne, dass es benannt das ist, wird ja, ganz auch, lang. Dass
da kein so Druck ist, das genau. zu labeln, sondern mehr so der Wunsch, es rauszufinden.
Und
was ist denn, ja. wie man denn jetzt liebt und wen und warum.
Ja, und auch gar nicht so, oh mein Gott, was bin ich jetzt, sondern so, was fühle ich denn?
Ja, genau.
Was sind meine Gefühle?
Meine ich ja gar nicht so, dass es geht nicht ums Label. Es
genau.
geht um,
ja. Und es ist einfach wirklich sehr, sehr nett. Ich habe zum Schluss ein bisschen weinen müssen, weil ich fand es ganz toll. Und zwischendurch diese Abenteuer, die die da erleben in dieser Pen-and-Paper-Runde, ist natürlich auch total süß. Es gibt tolle Charaktere, die kleine Schwester der, wie heißt das, Erzählerin?
Storyteller heißt
das? Secret Keeper.
So.
Fran, die kleine Schwester, redet in All Caps die ganze Zeit, weil sie ist 12 und sie hat doll sehr ADHS. Aufgeregt,
immer.
Sie ist einfach doll am Start die ganze Zeit. Wir haben einen wahnsinnig ekelhaften Friend von dem Boyfriend, Landon, den wir hassen einfach.
So ein Arschloch.
Weil zwischendurch echt. Ich hab's nicht fassen können. Ja, ich hab's einfach nicht fassen können.
Du hast gelesen und dann warst du so, oh, dieser Landon, so ein Arschloch. Und ich war so, warst du schon an der einen Stelle? Und du warst so, weiß ich nicht, so, wo bist du ungefähr? Ja, so da und dann. Und ich so, dann warst du noch nicht an der einen Stelle. Und so ungefähr einen halben Tag später warst du so, was? Und ich war so, ja, du warst an der einen Stelle. Ich fühl's.
Ja. Ja. Also in Regensburg gibt's es in der Libby-App. Jetzt wartet da niemand von uns beide mehr drauf. Krallt euch das. Es ist wirklich einfach nur nett.
Das ist süß. Ja.
Ja.
Süß. Ich muss kurz einmal checken, aber ich glaube, das Erste, was ich diesen Monat gelesen habe, ja, war Tribute von Panem X. Das Lied von, wie heißt es? Singvögeln und Schlangen? Ja, ich glaube, ne? Vogel und Schlange.
Lied Vogel und Schlange. Und
Schlange.
Auf Englisch ist es Songbird.
Ja, genau. Deswegen war ich so, Vogel und Schlange. Ja. Ich sag's, wie es ist. Hat mir jetzt nicht so umgehauen. Ich glaube, du hast es ja schon gelesen und du meinst, dein Problem mit dem Buch war, dass dich nicht so wirklich interessiert hat, was so Snows Deal ist.
Ja.
Ich hätte das schon spannend gefunden. Und ich fand es auch spannend, so ein paar Sachen von so zu erfahren und auch gerade so, wie sahen die Spiele ganz am Anfang aus und wie wurden sie dann zu dem, was sie jetzt sind und so. Mega spannend. Aber irgendwie, ich glaube, was so ein bisschen das Problem an dem Buch ist, Snow ist ein Mensch oder ein Charakter, der keine eigenen Entscheidungen trifft. Der von allen Seiten manipuliert wird, von Panem, von auch so ein bisschen von, fuck schon wieder ihren Namen vergessen, das ist fürchterlich. Wie heißt sie denn, seine Tributin?
Rachel Zegler.
Wie heißt sie denn? Das kann doch nicht sein. Entschuldige bitte, das kann doch nicht sein. Lucy Gray! So, ist mir sogar wieder eingefallen.
Wow.
Lucy Gray, ohne, also ich hatte es fast fertig gegoogelt. Aber ich weiß, irgendwas mit einer Farbe war es doch. Lucy Gray heißt sie. So, mein J.
Mein J, bist du jetzt Jacke oder was?
also,
I love,
Coriolanus Snow wird vom Kapitol, von Panem, dem Staat, auch ein bisschen so von Lucy Gray manipuliert.
Also von so einem falschen Ehrgefühl und von so
und
sei Familienehre, bla bla bla.
Und so einer Freund schafft es auch, ihm so Sachen zu sagen und dann ist er so, ich habe meine Meinung um 180 Grad gewendet. Stimmt, du hast recht. So, er ist so,
von dem her ist er der geborene Politiker.
Er ist einfach ein dolles Fähnchen im Wind. Und ich muss leider sagen, also ich checke, wieso er das so ist und es ist auch wichtig, dass das sein Charakter ist, damit die Story Sinn ergibt und damit auch die Folgebände Sinn ergeben. Er ist aber kein spannender Protagonist, weil es ist einfach scheiße, wenn der Protagonist keine eigenen Entscheidungen trifft. Das ist einfach frustrierend.
Ja.
Und ich glaube, das hat mich so abgefuckt. Ich war so, Kollege, kannst du dich einmal für dich selber einfach entscheiden, was du willst? Und kann er nicht.
Ist Markus Söder.
Ja, aber so... Ich glaube, Markus Söder hat noch mehr eigene Vorstellungen, Willen als Coriolanus Snow. Es ist ja wirklich, Erst ist er so, oh mein Gott, das Kapitol ist so geil. Dann ist er so, oh je, das Kapitol ist so scheiße. Dann ist er so, das Kapitol ist so geil. Ach nee, so scheiße. Ach nee, so geil. Ach nee, so scheiße.
Je nachdem, ermüdend, mit wem man gerade redet.
Ermüdend. Und irgendwie so bis zum Ende kommt da nicht so eine Einsicht oder so ein, ah, jetzt habe ich irgendwie für mich selbst eine differenzierte Meinung über die Umstände. Und das finde ich irgendwie ein bisschen ätzend. Das fand ich einfach ätzend. Und dann hat mich auch so der Twist am Ende nicht so überrascht, weil es für mich einfach in die Erzählung gepasst hat von, er weiß halt nicht, was er macht und er macht halt das, von dem er glaubt, dass er am wenigsten Ärger für kriegt.
Ja.
Das ist aber halt nicht spannend zu lesen.
Dann frei die auf Panem L.
Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Es war ja auch, also Panem X habe ich ja vor allem auch gelesen, dass ich dann Panem L lesen kann, weil ich gesagt habe, ich möchte keinen überspringen und ich möchte sie schon gerne chronologisch, also in
Erscheinungs-Dings
chronologisch lesen.
Ich habe halt das Gefühl, die Leute sind sich so ein bisschen einig, dass so Panem X hat so sein Collins so wieder ein bisschen braucht, um wieder ein bisschen Reiz zum Kämmer in die Welt und so.
Ja.
Meine These, also meine Meinung ist bei Panem L, sie is back.
Ja.
Panem L hat mich wirklich exakt so gecatcht wie die ersten drei Teile.
Ja.
Du weißt noch, wie ich da gesessen bin, exakt hier. Rotz und Wasser geheult habe, wirklich, ich bin gar nicht mehr klargekommen. Wo mir zu Ohren gekommen ist, Leute denken wohl, ich übertreibe, wenn ich sage, ich heule Rotz und Wasser. Wenn ich sage, ich heule Rotz und Wasser, habe ich Rotz und Wasser geheult.
Ja.
Wenn ich sage, ich weine ein bisschen, habe ich ein bisschen geweint. So, ich habe schon, ich habe Germanistik studiert. Ich benutze die richtigen Ausdrücke dafür, was passiert ist. Wenn ich sage, ich heule Rotz und Wasser, brauche ich ein Tempo.
Ja.
Okay?
Eine Sache ist noch, die mir so nicht so ganz aufgefallen, oder ja, Queer in Literature, der Instagram-Account. Johannes heißt er, glaube ich, der diesen Account managt.
LG.
Shoutout, sehr toller Account. Hatte irgendwann mal so Literatur-Hot-Takes oder so gepostet. Und da war einer, die Panem-Filme sind besser als die Bücher. Und ich war so, oh, das finde ich ein Hot-Take. Gar nicht mal so im Sinne von so, ich habe da eine Meinung zu. Und jetzt beim Lesen, habe ich da schon mal drüber geredet? Ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal drüber geredet. Egal. Falls ihr es nochmal hört, sorry, ich weiß wirklich stellenweise nicht mehr, was ich schon gesagt habe und was nicht. aber als ich jetzt Panem X nochmal gelesen habe, war ich so, er hat halt recht, der Schreibstil ist wirklich nicht umwerfend. Er ist für ein Jugendbuch völlig, also,
aber dann,
man inhaliert es auf jeden Fall. Aber ich finde, die Story, die Ideen sind besser als der Schreibstil. Und deswegen macht es auch Sinn, weil die Filme sind auf einem handwerklichen Level ebenfalls sehr, 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 sehr gut. Und halt mit der Story von Suzanne Collins, ich möchte damit Suzanne Collins nicht kleinreden, sie hatte da eine fantastische Idee, aber handwerklich sind die Filme besser als die Bücher. Finde ich.
Ich finde vor allem im Vergleich von Panem X zu Panem L unglaublich beeindruckend, wie sie ihren Schreibstil ändert. Von ist sie jetzt Snow oder ist sie jetzt Haymitch?
Mhm.
So. Da kannst du dich sehr drauf freuen, das fand ich sehr spannend. Ja. Aber das war tatsächlich auch, ohne die beiden jetzt in einen Topf schmeißen zu wollen, Suzanne Collins ist kein Monster. Das ist das Problem, das ich mit Harry Potter gehabt habe.
Mhm.
Das haben ja zu mir immer alle gesagt, du hast Englisch studiert, du musst Harry Potter gelesen haben. Und dann war Lockdown und ich war so, ja, okay, jetzt habe ich Zeit. Ich habe von meiner ehemaligen Englischlehrerin, mit der ich befreundet bin, weil ich gay bin, alle ihre alten Harry Potter Bücher geschenkt gekriegt auf Englisch und war so, okay, lest jetzt einfach. Wow, sind die schlecht geschrieben.
Ja.
Wow.
Ja, und das ist, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass halt, wenn die Idee geil ist und die Welt geil ist.
Ja, kann man da so ein bisschen drüber weglesen.
Ja. Und auch zu Recht, ja. Also mein Gott, ne? Es muss jetzt, ich möchte auch jetzt nicht, dass es auf einem sprachlichen Level ist, dass so jeder Satz ein Meisterwerk ist und man sich so, das ist auch überhaupt nicht die Zielgruppe, es sind Jugendbücher, die sollten story-driven sein, nicht so writing-driven. Gibt's nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, aber. Ja, nee, das ist mir dann nochmal aufgefallen, dass die auch einfach vom sprachlichen her jetzt nicht so.
Dann lies endlich Panem L.
Ja, ich glaube, das fällt dann einem nochmal mehr auf, wenn halt auch die Idee und die Story jetzt nicht so catchy sind.
Lies endlich.
Ich möchte kurz betonen, dass ich heute Morgen noch geschimpft wurde, dass ich ein anderes Buch lese, weil wir jetzt einen kleinen Mini-Buchclub gegründet haben mit zwei Friends.
Stimmt.
Du musst jetzt Erdling lesen.
LG, Ida und Lisa.
Und dann habe ich gesagt, ich würde erstmal, wir haben ja noch zwei Wochen, ich würde jetzt das lesen und jetzt kommt, oh, Panem L lesen.
Das schnupfst du an einem Nachmittag durch.
I know, trotzdem. I need time and space.
Holding Space.
Ich muss noch gucken, ob mein jetziges Buch in meine kleine Bauchtasche passt. Ich fahre heute ins Theater.
Währenddessen mache ich mal weiter.
Hä?
Was?
Ich gucke doch jetzt nicht, ob das in die Bauchtasche passt. Ich wollte nur sagen, ich muss noch gucken, ob ich das heute mitnehmen kann.
Ja.
Weil dann kann, aber Erdling
passt Pan ML safe nicht.
Nee, Pan ML auch nicht. Aber das könnte schon schmecken. Ja, gut.
Das hast auch erst du gelesen, gell? Mhm. Ich bin dir richtig nachgeeifert letzten Monat. The 99.
Und das beide sind queere Jugend-Romance.
Was eigentlich eher mein Genre ist. Ja. The 99 Boyfriends of Micah Summers, erschienen im Carlsen Verlag. Deswegen haben wir das auch, weil wohl meine Lektorin mir das geschenkt hat, als ich im Verlag war. Danke, Rebecca.
Hey.
Ich fand es leider gar nicht gut. Ich habe mir erinnert, Adam Sass ist der Autor, der If This Gets Out geschrieben hat, was basically a One Direction Fanfiction ist, als Roman ist.
Es ist eine One Direction Fanfiction, das und wurde halt abgewandelt. Es ist ja super vieles.
Ja, ja. Und du ja. hast mir angefangen, mir das vorzulesen und wir haben abgebrochen, weil,
This Gets Out, ja.
Ja, weil wir das so schlimm gefunden haben. Ich hab so gecringed die ganze Zeit. Ich finde die Idee richtig süß, dass einfach Micah Summers hat diesen Instagram-Account, wo er Crushes zeichnet, die er hat. Und dann muss er halt Crush 100, ist dann jemanden, den trifft er in der Bahn und dann muss er aber aussteigen und dann geht die Tür zu und dann hat er nur die Jacke und dann sucht er den in ganz Chicago oder wie man in Bayern sagt, Chicago. Und die Grundidee ist sehr süß, nur ist mir die Protagonist, ja, Theresa, kriegt die auf drei. Protagonist.
Der Protagonist.
Ist mir irgendwann
der Protagonist, der in Chicago wohnt.
In Chicago drüben. Na, Chicago trennt. Chicago trennt.
Was? Trennt?
Ja. Eva hat es, Eva Karl-Faltermeier hat es in ihrem Programm, dass wohl eine Verwandte, eine Freundin von ihrer Oma wohnt jetzt in Chicago trennt. Oder drüben. Bayerische Richtungsanweisungen.
Crazy. Ich wurde tatsächlich vor kurzem immer wieder gefragt und so, Jackissa kommt aus dem Niederbayern. Versteht ihr euch?
Na, das Geheimnis unserer Beziehung ist, Lena versteht kein Wort von dem, was sie sagt.
Nee, wir reden miteinander und denken, wir haben uns verstanden. Aber
ja, ich verstehe die ja.
Aber weißt du's? Kann ja auch sein, dass du noch nie in deinem Leben Hochdeutsch gehört hast. In deinem abgekapselten Kaff, in dem du wohnst,
immer
ist nie jemand vorbeigekommen.
Es ist immer nur die Top-Frage, die ich kriege von Verwandten und von Leuten aus meiner Heimat, ob man mich außerhalb von Bayern versteht, wo ich mir denke, gute Frau, ich bin seit 10 Jahren, mache ich das hauptberuflich, seit 5 Jahren bin ich regelmäßig im landesweiten Fernsehen unterwegs. Glaubst du, ich hätte eine Karriere, wenn mich niemand verstehen würde? Glaubst du, der WDR lohnt mich ein, weil sie sich so lustig anhört?
Oh, die Gesichtsausdrücke sind irgendwie lustig, was sie sagt, keine Ahnung.
Es funktioniert. Geil. Oh, letztens hat jemand meiner Agentin erzählt, dass er vor ewigen Zeiten mal irgendwo bei einer Mixshow war. Und da war jemand, den hat er überhaupt nicht verstanden. Also kein Wort hat der verstanden. So, aber der war so gut. Man hat genau gemerkt, der hat das Publikum und der war so gut. Kein Wort verstanden. Hat irgendwann zwischendurch Opa gesungen und Eva war, meine Agentin war so, ah ja, Martin Frank. Wenn jemand zwischendurch Opa singt, ist es
Fee
wohl...
Fee Brennberg oder Martin Frank.
Wenn er Opa singt, dann ist es der Typ und du hast, nee, verstanden. Fee Brennberg versteht man ja. Wenn du jemanden nicht verstehst und der singt dann Opa, dann ist es Martin Frank. Aber geil, dass der da gestanden ist. Also der ist richtig gut. Ich hab kein Wort verstanden.
Ja, guck, es funktioniert ja. Guck, so ist ihre Karriere aufgebaut. Ja.
The truth is out. Das, was ihr jetzt hört von mir, ist AI.
AI übersetzt. Wir jagen das immer nur durch so ein Hochdeutschprogramm. Obwohl es ja wirklich so ist, bei den Untertiteln, bei den automatischen Untertiteln, ist es ja wirklich, das
manchmal hausen raus.
Das, ja. Also das, die Untertitel verstehen Theresa manchmal nicht.
Ja. Manchmal aber nur
oft. Also öfter als mich auf jeden Fall.
Zurück zum Buch. Also ich muss ein bisschen spoilern, aber ich bin da okay damit zum Spoilern, weil ich will nicht, dass ihr das lest. So.
Ich habe es ja auch schon gelesen, so drastisch finde ich es nicht.
Micho, tatsächlich.
Okay.
Ich fand es wahnsinnig kacke, dass so zwischendurch kommt mal vor, er meldet sich einen Monat gar nicht bei seinen Friends. Niemand sagt was. Alle sind so, ja klar, cool. Dann braucht das auf einmal alle wieder. Alle sind wieder komplett am Start. Und zum Schluss ist so dieses, ich muss vor Mitternacht, damit es wie ein Märchen ist, ich muss vor Mitternacht am Bahnhof sein, bla bla bla. Das und also der Crush, der andere Crush, egal, die dann zum Schluss zusammenkommen.
Er hat dann so ein Dreiecksding.
Ja. Hat wirklich auf diversen Wegen mitgeteilt, ich möchte nicht, dass du mit mir redest, ich möchte nicht aufgehalten werden, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Und das schreibt er sogar, da steht dann, er hat wirklich alles getan, er will nicht aufgehalten werden. Aber ich muss, und ich so, nein, fetten Scheiß musst du, sitz dir auf deinen scheiß Arsch.
Und denk über die Consequences of your actions nach.
Ja. Und komm vielleicht mit damit klar, dass mir kurz eine Sekunde nicht um dich geht. Okay, das wäre die Lehre gewesen, die er ziehen hätte können, dass es nicht die ganze Zeit nur um ich geht. Ihn.
Nur um ich.
Freudscher Versprecher.
ja.
Stattdessen geht es die ganze Zeit nur um ihn. Zum Schluss sind alle happy. So ein paar Sachen ergeben für die Story gar keinen Sinn. Verstehe nicht, warum versteckt diese beste Freundin die ganze Zeit diesen Boyfriend und dann auf einmal nimmer. Ja. Ergibt gar keinen Sinn. Ich war richtig sauer. Ich habe es dann nur fertig gelesen, damit die 200 Seiten nicht umsonst waren, die ich schon gelesen habe. Sonst hätte ich es abgebrochen. Ich habe das im RE fertig gelesen. Und Franzi, meine Tourbegleitung, ist mir gegenüber gesessen und ich war alle zwei Seiten immer so, oh. Franzi, Sie sind so dumm.
Ich habe es ja auf einer langen Zugfahrt von Regensburg ins tiefe Mecklenburg-Vorpommern gelesen. Und dafür fand ich es perfekt. Weil man muss nicht viel nachdenken. Man kann es so wegbingen, ja. Basically.
You shouldn't though.
Und ja, es ist so sehr ich-bezogen. Und man merkt schon auch doll, dass es ein weißer, schwuler Mann geschrieben hat an Stellen. Also so Sachen wie, es geht dann irgendwie auch an einer Stelle so um Body-Image. Und dann hat er so einen kleinen Meta-Joke drin und sagt so, hahaha, wie jeder schwule Mann hat er Issues mit seinem Körper. So, also es werden auch so ein paar Klischees reproduziert. Ja. I don't know.
Naja.
Trotzdem sweet, aber ja. Ich glaube, für dich ist die Fallhöhe halt auch nochmal größer, weil sweete, queere Jugendromance, die auch noch mit Märchen zu tun hat.
Ist my jam.
Also es wäre halt eigentlich deins gewesen, ja. Und dann war es das nicht.
Ja.
Nun ja, ich muss kurz gucken, was ich als nächstes gelesen habe, dass ich hier in einer chronologischen Reihenfolge vorgehen kann. Nee, das nächste wäre nämlich eigentlich Heated Rivalry, der Reread gewesen. Das ist wirklich, sind zu viele
Reread. Heated Rivalry, Reread.
Haben wir in der Podcast-Show ausführlich drüber geredet, ihr kennt meine Meinung. Beim zweiten Mal lesen ist besser geworden, ich glaube aber auch, weil ich die Serie geguckt habe und die Serie ist wirklich besser als das Buch.
Aber der zweite Teil, der schon draußen ist, der soll sehr, sehr kurz sein.
Ja, da bin ich mal überlegen, ob ich die irgendwann noch lese. Dann habe ich Harper's Age, das Community-Buch gelesen, das skippe ich kurz und dann habe ich Ellie Hazelwood gelesen. Heyo! Der Aufbau-Verlag war so nett und hat mir Ellie Hazelwoods neue Novelle, es ist kein Roman, es ist offiziell als Novelle kategorisiert, auf ihrer Website ist es unter Novellas statt unter.
Es hat 250 Seiten.
Es ist eine Novelle auf ihrer Webseite.
Okay.
Das kam jetzt diese Woche, letzte Woche raus.
Diese fucking deutschen Untertitel. Die spielerische Weiterentwicklung von Liebe.
Ja. Reden wir nicht über die Untertitel, reden wir über den Titel Two Can Play. Two Can Play handelt, wie in den meisten Büchern, von Viola und Jessie, die Konkurrentinnen sind.
Oh mein Gott, du hast noch gewusst, wie es heißt.
Ja, weil ich vor kurzem ein Reel drüber gedreht habe. Viola und Jessie sind beide SpieleentwicklerInnen und arbeiten bei so verfeindeten Firmen. Und Viola hatte vor einer halben Ewigkeit ein Bewerbungsgespräch bei der Firma, bei der Jessie arbeitet. Und der Chef von Jessie war ein riesen Arschloch.
Mhm.
Und dann ist Jessie danach, nach dem Bewerbungsgespräch, auf Viola zu. Und Missverständnis über Missverständnis. Viola geht jetzt auf jeden Fall davon aus, dass Jessie sie hasst. Und Jessie geht davon aus, dass Viola ihn hasst.
Klar.
Oder zumindest nicht mag. Sie gehen sich also aus dem Weg, dann treffen sie sich nochmal bei so einer Hochzeit und dann...
Und sie hassen sie bis zum Schluss und das Couple, das sie auf dem Cover küsst, ist jemand anders.
Exakt. und dann bei so einer Hochzeit stehen sie unter einem Mistelzweig und dann will sie ihn schon auch irgendwie küssen, weil er ist schon auch hot und halt klug und macht tolle Spiele und dann sagt er aber... Nein, und dann ist sie so, okay, du Arschloch.
Nein!
Sie ist so, okay, du Arschloch, hä? Also wir standen auf einem Mistelzweig, Leute haben uns angefeuert.
Auf einem Mistelzweig?
Unter einem Mistelzweig, Entschuldigung. Standen unter einem Mistelzweig, Leute haben uns angefeuert, hättest du mich jetzt schon küssen können, so, I'm not that fucking ugly. Und dann kommt auf jeden Fall raus, dass das Lieblingsbuch von Viola zu einem Spiel gemacht werden soll. Und die... die das in Auftrag geben, keine Ahnung, ob das der Verlag oder wer auch immer, die sagen, sie wollen gerne, dass diese beiden Firmen, wo Viola und Jesse arbeiten, zusammenarbeiten für dieses Spiel, weil die Firma von Jesse so Ballerspiele besser kann und die Firma von Viola kann so Storytelling besser. Und die Kombination aus beidem ist das, was es braucht, um das Buch perfekt in ein Spiel umzuwandeln. Und Viola möchte das ganz, ganz dringend, weil es ist ihr Lieblingsbuch, dass sie mit ihrem Vater gelesen hat, der dann gestorben ist, blablabla. Bla, bla. Also natürlich auch eine emotionale Backstory. Und dann werden die, um sich als Teams anzunähern, in eine Skihütte geschickt. Und sie sind dann ganz nah beieinander. Es gibt Gott sei Dank nicht, dass sie so... Sie wurden ins selbe Zimmer gebucht. Das fand ich sehr klug gelöst. Sie sind so, haben die Zimmer nebeneinander in so einem abgelegeneren Trakt der Skihütte. Also so, sie sind nah beieinander, aber sie sind jetzt nicht im selben Raum, was ich unrealistisch gefunden hätte. So, also Ellie Hazelwood versteht schon auch die Tropes so anzupassen, dass es nicht total unrealistisch ist. Und dann kommen sie so ins Gespräch und auch Jesse möchte ganz dringend, dass dieses Spiel gemacht wird und dann nähern sie sich an und dann ist es am Ende leider wirklich einfach nur noch sehr viel Gebumse und nicht mehr so viel Inhalt, aber vor dem Gebumse lohnt sich's wirklich dolle. Also das Gebumse ist auch nicht schlecht, aber so irgendwann war es ein bisschen ermüdend.
Du warst wirklich giggling and kicking your feet once again.
Es ist so lustig.
Sie hat mir dann manchmal so einzelne Sätze vorgelesen und hat mir aber vorher 5 Minuten erklären müssen, was alles passiert ist, damit sie mir diesen einen Satz vorlesen kann, den sie so toll findet.
Es ist wirklich, also Ellie Hazelwood schreibt einfach so lustig. Da sind so viele kleine Jokes drin. Und es ist einfach sweet. Es ist genau das, was Ellie Hazelwood verspricht. Fand's toll. Danke fürs Rezensionsexemplar.
Ich mache weiter mit Catabasis von R.F. Kuang. Das ist die gleiche Autorin, die Babel und Yellowface geschrieben hat. Das eine Buch von ihr, wo man weiß, wie man es ausspricht. Und wir sind ja beide große Yellowface-Hooligans mittlerweile. Ich bin ein großer Fan von Babel. Das hat mich leider nicht überzeugt. Ich fand es leider...
Eskandalo.
Ja, ich war richtig traurig, weil es ist ja so eine hübsche Ausgabe mit diesem Gold dran und so. Ich fand es ganz toll. Der Einband innen hat auch so Prägungen drin und so. Es geht um zwei DoktorandInnen, die in die Hölle reisen, um ihren Professor wiederzuholen. Und es ist quasi eine Mischung aus so... Dark Academia und Romance. Und ich fand es am Anfang schon ziemlich cool, wie sie so erklärt hat und wie man sie aus den verschiedenen Philosophen, also von irgendwie Voltaire und Dante und so, wie man sie so zusammenreimen kann, wie sie wohl ungefähr ausschaut in der Hölle. Und ob so quasi, es gibt so diese 7 Höfe, ja, aber wie sind die angeordnet?
Höfe?
Ja. 7 Höfe. Glaube ich.
Ist es nicht Circles, also Kreise? Die 7 Höfe ist
Höfe, der 8. Hof.
Wirklich lustig.
Stolz, Wollust, Gier, Zorn, Gewalt, Grausamkeit, Tyrannei und der 8. Hof.
Also ich dachte, es sind 7 Circles. Weil 7 Höfe ist ja diese Fantasy-Reihe.
Ja, ich war gerade abgezogen. Aber sie haben Höfe gesagt. Es gibt, ich glaube, bei Dante sind es die 7 Kreise der Hölle.
Ja, genau. Circles,
sagt ja jeder, sagt jeder was anderes.
Entschuldige, ich war nur gerade so, warte mal.
Und sie müssen heute rausfinden, wie... Also es geht damit los, dass sie will da runterfahren in die Hölle und er skippt dann nur kurz so dazu und sie will den gar nicht dabei haben und so weiter. Und was mich sehr interessiert hat, ist eben, wie sie diese Hölle aufgebaut hat und so. Das ist aber eigentlich nur so das erste Drittel. Und dann verliert sie es, finde ich, so ein bisschen in einer Romance, die keine ist und in diesen... Es wird leider ein bisschen angeberisch. Es ist so, schau, was ich noch alles gelesen habe. Schau, welchen Philosophen ich noch alles auswendig kenne. Weil sie die beiden dann auch oft jetzt streiten, wer halt Recht hat. Und ich finde zum Beispiel in Babel, wo es ja so, das ganze Ding ist sehr akademisch gesettet und es geht um diese Universität und es geht um diese sehr hoch angesiedelten Leute in der Universität. Und ich finde, das da ist der richtige Platz. Mhm. Aber mein Gedanke war dann irgendwann so in der Mitte, das ist ja die normale Hölle. Das ist ja die Hölle für alle.
Ja.
Das kann nicht so akademisch sein, weil es kommt auch ein Maurer in die Hölle, der dann keine Dissertation schreiben kann. Mhm. Und wenn das aber die Aufgabe ist im fucking ersten Vorhof der Hölle, wie soll der das denn machen? Also irgendwann war ich so, und sie hat es aber nie, und sie ist ja eigentlich so schlau. Und wir sind, das ist das, was sie an ihr liebt, dass sie so verkopft ist und dass sie alles, was man drüber sagen kann, über das Buch schon mitdenkt. Mhm. Und das Gefühl habe ich da irgendwie gar nicht, dass sie nicht mal in einem Nebensatz erwähnt, entweder das ist einfach die Hölle, wie es gerade nur für uns ausschaut, oder hey, das ist ja dann mega unfair für alle Menschen, die nicht AkademikerInnen sind. Also so, ich finde das.
Ohne jetzt zu sagen, dass wenn jemand eine Ausbildung gemacht hat, kann diese Person nicht in einem akademischen Kontext gut sein. So, also es gibt sehr viele sehr kluge Menschen, die eine Ausbildung machen und die auch eine Diss schreiben könnten. Aber sie
wissen ja, also so, man muss ja erstmal beigeben, ich kann auch keine Diss schreiben, weil ich nicht weiß, wie das geht. Weil mir niemand erklärt hat, wie das geht. Und dann ist so.
Der Teufel gibt Nachhilfe. Der Teufeltutor. Der kommt dann vorbei.
Also das fand ich irgendwie ein bisschen. Ja. Das hat mich ein bisschen gestört. Dann hat sie die Story, finde ich, auch zwischendurch irgendwie ein bisschen verloren. Den Schluss fand ich dann wieder cool. Aber ich habe auch echt jetzt lang gebraucht, um das zu lesen. Ja. Weil erstens hat Lara mir gesagt, dass der Goldrand sehr empfindlich ist und ich das nicht mitnehmen soll irgendwo hier. Deswegen habe ich es nur gelesen, als ich daheim war. Ich habe aber zwei Sachen markiert, die ich dir auch schon vorgelesen habe. Die fand ich nämlich wieder. Das war so mitten in so einem Teil, wo ich es so mega langweilig gefunden habe. Und dann war so ein Kapitel, das hat mich richtig gecatcht. Und es geht eben um Alice und ihren Professor, den möchte sie suchen. Und sie sagt, hätte man Alice gefragt, warum sie Professor Grimes wegen seines Benehmens oder seiner Äußerungen ihr gegenüber nie meldete, hätte sie erklärt, dass es nichts zu melden gab, weil es ihre eigene Schuld war. Ja, es war ihre Schuld, denn als ihr erstmals zu Ohren kam, dass Professor Grimes in der Gegenwart von Studentinnen die Finger nicht bei sich behalten konnte, war ihr Körper von einer seltsamen Aufregung gepackt worden. Oh sicher, nach außen brachte sie Abscheu zum Ausdruck, doch insgeheim fragte sie sich, ob sie wohl hübsch genug war, schlank und zierlich genug war, um ebenfalls solche Aufmerksamkeit zu erhalten. Er mag junge Frauen im Ballerina-Look, hieß es. Traurige, schmale Dinge mit Vaterkomplex. Und zu Hause vor dem Spiegel band Alice die Haare zu einem Dutt und überlegte, ob sie den Anforderungen wohl genügte. Oh!
Auch sehr Hafis age-coded. Haha, kommen wir später zu.
Und dann nur einen zweiten. Sie glaubte, sie hätte gelernt, das unmögliche Ideal zu verkörpern, die Frau, die absolut fickbar, aber absolut unerreichbar war und daher tugendhaft und perfekt, die Frau, die alles zugleich war. Das fand ich dann wieder geil, dann habe ich es wieder verloren zwischendurch. ich bin richtig sad drüber, weil ich hätte es richtig gern richtig geil gefunden.
Sie darf auch mal einen halben Banger nur rausbringen.
It's all right.
Sei ihr gegönnt.
Ja, it's all right. Aber wenn man auf so dieses ganze Höllengedöns, wenn man da ein Interesse drauf hat, wenn man zum Beispiel, ich glaube, hätte ich Dante und Voltaire und den ganzen Shit, hätte ich das gelesen.
Ja, oder ein Interesse dafür. Ja.
Geil.
Ja.
Ich fand nur, jetzt bin ich schon Akademikerin, ich habe mich trotzdem zu dumm gefühlt, um dieses Buch zu lesen.
Weil du meintest, sie ist an sich so klug und schreibt schon alles, was man über das Buch sagen könnte, in das Buch rein. Müsste ich natürlich dort an Rejection denken. Ich möchte kurz hiermit zum Protokoll geben, dass Theresa gerade Rejection als Hörbuch hört und komplett checkt, wieso ich es so toll finde. Und das freut mich stark.
Ich kann das ja dann so cool. Nächstes Mal drüber reden, wenn ich es fertig so gehört habe.
Das ist so gut. Ja.
Du bist.
Ich habe im Gegensatz zu dir einen völlig unerwarteten Banger. Also keinen Du bist mit Erwartungen an, dass es ein Banger wird, in dein Buch rein und enttäuscht worden. Ich bin mit zero Erwartungen in ein Buch rein und war absolut begeistert. Polyphon Pervers von Bela Rothenbühler. Ich hatte noch nie von dem Autor gehört, den Titel noch nie gehört und von dem Verlag noch nichts gehört. Es ist aus dem Luzerndeutschen übersetzt worden und habe das Buch zum Geburtstag gekriegt und war so, hey, mega geiles Cover.
Ach, crazy, das Original ist auf Luzerndeutsch?
Ja.
I did not know.
Steht da unten, aus dem Luzerndeutschen. Auf dem Cover.
Ja, ihr habt's
nicht. Hab den Klappentext durchgelesen, war so, das klingt ja mega cool. Und war so ein bisschen excited, dass ich mal wieder so was ganz Neues in der Hand habe. Weil irgendwie so unser Leseverhalten ist natürlich doll von so Trends und was wird gerade so irgendwie in der Buchbubble besprochen. Und das ist ja auch schön und ich finde es irgendwie auch einen sehr so vereinenden Moment, wenn man irgendwie halt alle gerade dasselbe Buch lesen und dann drüber reden und so. Man kann da so, ist Teil der Diskussion. Aber manchmal vermisse ich so Momente, wenn man halt einfach in die Buchhandlung gegangen ist, ein schönes Cover gesehen hat, es mitgenommen hat und noch nichts über das Buch vorher wusste.
Ja.
Und das hatte ich hiermit.
Danke. Und jetzt bist du so der Marktschreier, ja, der durchs Dorf läuft und sagt, das
Buch! Es ist so irre, weil das Buch hat einen Schweizer Buchpreis gewonnen. Und ich war dann so, bin ich das schwarze Schaf, das noch nie von diesem Buch gehört hat? Nein, es ist wirklich, kein Schwein kennt es.
Es ist von der Schweiz nach Deutschland und von Deutschland in die Schweiz ist schwierig.
Irre, ich finde es komplett irre.
Österreich schon crazier, als man denkt.
Ja, aber so, dass man irgendwie, wenn so Schweizer Buchpreis, dass das nicht rüberschwappt, finde ich komplett absurd irgendwie. Hab dann aber auch, ich habe schon ein sehr, eine flammende Rede auf Instagram gehalten, dass sie alle dieses Buch lesen sollten. Und jemand meinte, oh mein Gott, ja, ich empfehle es auch seit Monaten allen. Und ich war so, oh mein Gott, es tut mir so leid, ich fühle deinen Struggle. Und dann hat die Person gesagt, ja, aber ich bin Buchhändler, also meistens kaufen es dann auch.
Oh, the power you hold.
Oh, fand ich geil.
Wo hast du das her dann?
Paul und Freya haben mir das geschenkt.
Ah.
Zwei Fans von uns, die beide auch sowas mit Theater am Hut haben. Also einer ist Schauspieler, die andere ist Theaterpädagogin. Ich bin so dankbar, wirklich, ich bin ihnen so dankbar. Ich habe ihnen auch schon so eine sehr lange Dankesnachricht geschickt. War so, oh mein Gott, ihr habt mir so einen Buchspaß gegönnt. es geht.
Sie haben dir gegönnt.
Sie haben mir gegönnt. Es geht um Shanti und Sabine. Shanti und Sabine sind Friends und Sabine.
Wo einfach auf den Klappentext Sabine steht.
Ja. Skandal, sie heißt Sabine.
Crazy.
Sie heißt Sabine. Die beiden, also Sabine beschließt, einen Verein zu gründen. Ein Verein für Unterhaltung. Weil da weiß immer niemand so genau, was jetzt Unterhaltung ist und was nicht und was so ein Verein für Unterhaltung macht und was nicht. Und der Grundgedanke ist so ein bisschen einfach Fördergelder einzucashen und halt so Anträge zu schicken, zu schreiben und dann gibt der Schweizer Staat denen halt Geld für Unterhaltung. Und
Kunst.
Das wird dann irgendwie ein bisschen größer, als sie das je groß haben wollten. Also eine gemeinsame Freundin ist anfangs noch mit dabei, die zieht sich dann irgendwann so ein bisschen zurück, die macht dann so Bühnenbildsachen und ihr Stammdealer, der ist dann irgendwie so als Dramaturg dabei, weil was machen Dramaturgen? Weiß nicht,
nobody knows.
Und dann irgendwann sagt der Dramaturg oder der Stammdealer so, ja, irgendwie, er hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, aka er baut mit Friends wirklich Unmengen an Gras an und dealt halt auf diesem Hof. Sie bauen dann irgendwann auch so ein Drive-Thru, dass Leute da Gras kaufen können. Und er ist so, ja, irgendwie, also so, er hat halt massiv viel Geld zu Hause in so einem Tresor, aber irgendwie mit so Altersvorsorge und so, ist halt also Schwarzgeld. Und dann ist Shanti so, hey, easy, wir stellen dich einfach ein und dann zahlst du dir sozusagen selber deinen Lohn und dann kannst du auch in so eine Altersvorsorge einzahlen. Und er ist so, hey, mega schlau. Shanti fuchst sich dann immer mehr in so Buchhaltungssachen ein. Sie schreiben dann an einer Stelle aus so ganz vielen lokalen Unternehmen, ob sie die Kunst unterstützen wollen. Und dann kriegen die halt so Möbel für ihr Büro und alles. Also sie wirklich, es ist großartig, wie sie wirklich alle übers Ohr hauen. Dann irgendwann finden sie so einen Ghostwriter, der eigentlich Uni-Arbeiten schreibt. Der schreibt dann auch Shantis Masterarbeit, weil sie dann keine Zeit mehr hat. Sie muss ja Kunst und Unterhaltung machen.
Und Geld scheffeln.
Und der schreibt denen dann die Förderanträge. Und weil er eben so gut im Schreiben ist, kriegen sie noch mal mehr Geld, weil jeder Förderantrag durchgeht. Dann engagieren sie die anderen Grasanbauer von dem Stammdealer als erst auch als Dramaturgen. Dann sind sie so, ah nee, das ist auffällig, wenn ein Verein mit 7 Mitgliedern 5 Dramaturgen hat. Ihr seid ein Performance-Kollektiv. es ist so irrwitzig. Es ist großartig. Ich habe wirklich mehrmals laut gelacht beim Lesen. Einfach weil so die Absurdität dieser freien Theaterszene.
Du hast mal ganze Absätze vorgelesen.
Wirklich, ich könnte stundenlang über dieses Buch reden. Und das Problem ist, man muss so ein bisschen spoilern, wenn ich so manche Sachen erzähle. Deswegen mache ich es jetzt nicht. Ich habe schon genug Leute in meinem Umfeld so ein bisschen gespoilert. Aber wirklich, dieses Performance-Kollektiv ist, glaube ich, mit das Witzigste, was ich seit langem gelesen habe. Diese eine Performance, die sie machen, die Kunstraub-Performance, ich habe geschrien vor Lachen. Wirklich, ich habe geschrien vor Lachen. Und das Buch ist gleichzeitig in so einem lustigen Ton geschrieben. Also es ist sehr...
Zum Beispiel sind so alle Namen mit Artikel, wie man es im Bayerischen auch macht. So die Sabine und die Shanti.
Ja, und der Lukas kam dann vorbei. Und es ist, also... Wie, als würde
jemand
sprechen.
Kannst du das dem Lukas geben?
Warte, ich muss kurz, vielleicht lese ich einmal einen Satz kurz vor. hier so, und da sagt man ja nicht nein. Man hilft einer guten Freundin doch bei einer Vereinsgründung, bei einer Vereins, also nicht einer, sondern bei einer Vereinsgründung, wenn sie das braucht, das ist doch Ehrensache und ist ja auch kein Riesending. Die Shanti ist ja zum Beispiel schon in diversen Vereinen gewesen, bla 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 bla. Also es ist ja so sehr so sprachlich geschrieben, macht das Sinn? Egal.
Mündlich ist das Wort, mündlich, das du suchst. Ja.
Und man erfährt dann noch am Ende, aus welcher Perspektive das Buch erzählt wird. Also es ist so eine Erzählung im Endeffekt. Also jemand erzählt dir, wie das so in der Vergangenheit ablief und wie das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zurückblickend alles passiert ist.
Ich möchte es auch ganz dringend lesen.
Es ist so funny. Es ist so, so funny. Wirklich, das war für mich, glaube ich, die unerwartete Entdeckung des Jahres und es ist Mitte Februar. Polyphon pervers. Toll. Toll. Aber schon ganz viel, ich habe eine Kollegin von mir meinte, ach so, ach, das Buch, du hast es so, in diesem Reel hast du da so drüber geredet, vom Titel und vom Cover hätte ich das nie gekauft. Aber das klingt ja wahnsinnig lustig. Immer so, ja, ist es, lest es.
Von einem Schweizer Banger zu einem österreichischen Banger. Das ist mein Monatshighlight. Ah, jetzt schon und es ist erst Mitte Februar. Vienna Falling von Fabian Navarro. Wir kennen Fabian Navarro erstens persönlich und zweitens durch Meets Marble. Er hat diese ganz tollen Meets Marble Katzen-Thriller, Krimis, geschrieben. Und er hat Vienna Falling geschrieben, schreibt er hinten selber, sein erster Roman, in dem Menschen die Hauptrolle spielen. Und ich habe immer Angst, Bücher zu lesen von Leuten, die ich lieb habe, weil ich Angst habe, dass die Bücher nicht so gut sind. Also, dass ich die Leute lieber habe, als ich das Buch gut finde.
Ja.
Verstehst du? Und
dann nicht weiß, wie man der Person in die Augen blicken soll, wenn sie fragen, oh, du hast es ja jetzt gelesen, wie fandest du es?
Dieses Buch ist ein absoluter Banger. Ich habe in meiner Insta-Story geschrieben und ich meine das so, wenn ihr dieses Buch kauft und ihr findet es nicht gut, werde ich euch das Geld zurückerstatten. Ich bin mir so sicher damit. Das Buch ist alles, was ihr immer wollt. Ich glaube,
der Captain hat gerade gepustet.
Du arme Maus.
Da kam gerade, nein, ich riech's noch nicht, aber er hat so zwei Laute von sich gegeben, wo ich nicht weiß, ob das ein...
Er hängt also über dein Bein drüber, als müsste er gleich kotzen schon wieder.
Hast du gepupst?
Schau doch nicht an und noch.
Vielleicht hat er auch so gemurrt, ich weiß nicht, aber es war so wie so Pupsgeräusche. Es kann auch sein, dass er so, nee, mehr so, ich kann es nicht nachmachen, aber so ein... Das ist so, es kann auch sein, dass er so gemurrt hat.
Du wirst es hören. Schmecken?
I hope not.
Auf bayerische Schmecker.
Ja, ich weiß,
egal.
Okay. Wir verstehen uns nicht, da sind wir
wieder. Vienna Falling ist ein Thriller, so jetzt haben wir es. Und es geht in Wien vorm Stephansdom ein Spalt in der Erde auf. Und ein Mensch, ein deutscher Tourist, Jürgen.
Nein, wirklich, lustig.
Ja, Jürgen.
Mein Vater heißt Jürgen.
Verschwindet in diesem Spalt.
LG, der hört den Podcast.
Und wir folgen dann seiner Frau Renate, die probieren will, ihn zu retten, natürlich, aber irgendwie haben die Behörden nicht so Bock. Also sie kriegt nicht so richtig Updates und sie ist so, aber hat jetzt schon mal jemand nachgeschaut, ob der da unten ist? Und dann lassen so eine Drohne runterfliegen, die geht dann kaputt und dann ist so, ja, aber so, der ist doch da unten. Wir müssen auch schnell sein, weil was ist, wenn der nicht überlebt und so. Und die Behörden sind so, ja, du, komm jetzt erstmal nichts machen und so. Also
das österreichische Lifestyle.
Genau, das steht, also ist kein Spoiler, das steht alles also hinten drauf. Und was aber das Krasse an diesem Buch ist, was ich zum letzten Mal gelesen habe, als wir in der Schule Berlin-Alexanderplatz behandelt haben, nämlich ein sogenannter literarischer Flickenteppich. Zwar haben wir die normalen, in Anführungszeichen, Kapitel, wir haben Mails, wir haben Rezeptblog-Beiträge, weil Renate eben, die kennt in Wien niemanden, die ist dann nur mit ihrem Ehemann hin, sie hat keine Ahnung, was sie machen soll und dann schreibt sie halt in dieses Forum rein, dass ihr Mann in dieser Spalte verschwunden ist und niemand was macht und wird dann fast gemeldet von dem Chef, der dann sagt, so, du musst aber schon ein Rezept reinschreiben und dann schreibt sie irgendwann so einen ganz säden Blogbeitrag und ist so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah ja, und hier nur ein Rezept, Käsebrot, ein Käse, ein Brot, vielleicht Butter drunter, fertig. Also es ist zwischendurch wahnsinnig lustig, Weil Fabian Navarro einfach ein wahnsinnig kluger und lustiger Mensch ist. Und es sind so, ich glaube, auch ganz viele Jokes drin, die man nur checkt, wenn man in so Internet-Culture unterwegs ist. Irgendwann sagt jemand, ja, sorry, meine Tochter sagt auch schon die ganze Zeit, ich denke zu viel ans Römische Reich. Hilarious. Hilarious. Es ist wirklich wahnsinnig spannend. Ich habe es nicht aus der Hand legen können, weil ich ganz, ganz dringend wissen wollte, wie es weitergeht. Also es ist literarisch total spannend. Es ist Science Fiction, nehme ich an. Mhm. Also es ist, irgendwas stimmt überhaupt nicht mit diesem Spalt. Irgendwas ist da gar nicht normal. Es ist so dieses Verzweifeln an der Bürokratie. Mhm. Und zwar innerhalb der Bürokratie und wenn man von außen so, weil Adi eine Mitarbeiterin ist, so, können wir jetzt vielleicht den Rettungsversuch genehmigt kriegen? Wie schaut's denn aus, Chef? Und der Chef ist so,
sorry, das Fax ist noch unterwegs.
Ja, da muss ich erst mal schauen. Mhm. Der zweite Mensch, der dann so ein bisschen die Hauptperson wird, ist so ein Geisterjäger. Der Geisterjäger ist, obwohl er weiß, das ist alles Quatsch. Und dann passieren aber wirklich weirde Sachen und er kriegt natürlich Aufträge ohne Ende und ist so, boah, jetzt weiß ich aber auch nicht. Jetzt weiß ich auch nicht so ganz genau, was ich machen soll. Es ist so funny, es ist so spannend. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich doll begeistert von diesem Buch. Ich würde es einfach am liebsten sofort nochmal von vorn lesen. Aber jetzt weiß ich natürlich schon, was passiert. Es ist so cool. Es ist wirklich so cool. Ich kann es alle sehr empfehlen. Ich kann kaum erwarten, bis du das liest. Ich kann kaum erwarten, bis alle das lesen. Und Fabs hat so ein bisschen das gleiche Problem wie wahrscheinlich alle Leute aus Österreich, dass damit so ein Buch von Österreich nach Deutschland überschwappt. Dauert es und es ist schwierig. Deshalb werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das Schwappen zu beschleunigen.
Ja. Zudem jetzt noch die Schwierigkeit, dass der Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist, sein Literaturprogramm einstampft.
Ha. Rest in Peace, Leichham Verlag.
Es ist so traurig.
We loved you.
Es ist so traurig.
Wieder einfach ein reicher Mann, der hat diesen Verlag aufgekauft und als so Spielzeug und jetzt hat er beschlossen, es wirft nicht genug Geld ab. Also wird er eingestampft.
Deswegen machen sie jetzt nur noch akademische Veröffentlichungen. Und ja.
Ja, mein liebster Funfact über dieses Buch und da ist mir erst zu Ohren gekommen, dass du das Lied gar nicht kennst. Es gibt ein Lied, das heißt Heut, da ist ein Spalt. Also halt, da ist ein Spalt. Und was ich wahnsinnig lustig finde, ist, dass, da ist halt dieser Spalt mitten in Wien und dann ist der Trend unter Jugendlichen zu Heut, da ist ein Spalt, pass auf, dass keiner einfällt, einen TikTok-Tanz zu machen, so nah wie möglich am Spalt. Und dann sind halt da Jugendliche, die sich so an der Polizei vorbei sneaken, um dann da so TikTok-Dances direkt vor diesem Spalt zu machen.
Wo immer noch der Jürgen drin sitzt.
Ja, wo immer noch der Jürgen drin ist.
Ja.
Toll.
Es ist so funny, weil es klingt so, dann ist so, was passiert alles in diesem Buch?
Ja.
So, what the fuck? Aber gleichzeitig ist so Fabian Navarro einer der Leute, wo ich sagen würde, dem traue ich zu, dass das alles auch irgendwie wieder, also dass da so 15.000 Fäden zusammengewoben werden und es passt.
Exakt.
Ja.
Exakt. Man hat so am Anfang so E-Mail-Dings von so einem Start-up.
Mhm.
Und man ist so,
hä?
Was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Es hat alles mit allem zu tun.
Geil. Ja, wie gesagt, ich werde es irgendwann lesen, nur vielleicht halt nicht jetzt, weil du musst auch das noch lesen, du musst auch das noch lesen.
Wir müssen ganz viel mit Deadline lesen, das ist unser Problem.
Ja, was ein Ärger. Ja, was ich noch gelesen habe und man kann das fast inhalieren, es hat so ungefähr 100 Seiten, ist Boulder von Eva Balthasar, sie kommt aus Spanien, ich glaube sogar aus Katalonien, also Katalan, aus dem Katalan übersetzt, von Julia Sanchez, ich habe es auf Englisch gelesen, es ist noch nicht im Deutschen draußen, Mammut von ihr wurde schon ins Deutsche übersetzt, die anderen beiden noch nicht, es ist so eine Trilogie. Ich habe sehr viel von der Autorin gehört und von der Trilogie. Möchtest du es angrabbeln oder möchtest du es?
Okay.
Weil sie, dass sie sprachlich so toll sein soll und dass sie in Mammut, Boulder und Permafrost über queere Frauen schreibt, was ich natürlich erstmal spannend finde. Eva Balthasar ist.
Warum?
keine Ahnung, interessiert mich einfach.
So was, was man gar nicht kennt aus der eigenen Lebensrealität.
Eva Balthasar ist selber auch eine queere Frau und lebt mit ihrer Frau zusammen. Also jetzt so, ne? Genau. Und in Boulder geht es um die Protagonistin, die von ihrer Liebhaberin Boulder genannt wird. Und die arbeitet anfangs als so Köchin auf so einem Frachtschiff und findet das total geil und liebt so ihre Unabhängigkeit und das Alleinesein. Und trifft dann in einem Hafen, wo sie dann anlegen, auf eine Isländerin und ist sofort obsessed mit der und sie haben ein ganz intensives Verhältnis miteinander und dann sagt die Isländerin, den Namen ich natürlich schon wieder vergessen habe, ich glaube Julia oder Eva oder so, steht nicht hinten drauf, darf ich? Nein, Samsa steht hinten drauf, sorry, Samsa.
Wie Gregor?
Ja, genau, und Samsa sagt dann irgendwann so, ich habe einen Job in Island, ich gehe zurück. Und Boulder sagt, ich gehe mit. Und dann sind sie zusammen in Island und Boulder geht es gar nicht gut, weil so dieses sehr gesettelte Leben und so das Sesshafte, damit kommt sie gar nicht klar. Und das Einzige, was sie halt so hält und am Leben erhält, ist halt so die Liebe zu Samsa. Und dann sagt Samsa, und das ist so der Hauptkonflikt in dem Buch, ich möchte ein Kind und mit dir. Sofort am besten. Und Boulder möchte das ganz dringend nicht. Und gleichzeitig ist so das Ungleichgewicht in der Beziehung sehr stark. Und natürlich passiert, also kriegt dann Samsa ihren Willen und sie kriegen ein Kind. Und Boulder könnt, also geht die Decke hoch. Es geht überhaupt nicht, es ist viel zu einengt. Gleichzeitig ist da dann aber auch so eine sehr starke Liebe für das Kind. Es ist
Die Decke hoch.
Geht die Decke hoch, sagt man das nicht?
An die Decke.
Geht an die Decke?
Geht die Wände hoch.
Ja, irgendwie so. Egal. Es geht, ihr fällt die Decke auf den Kopf. Sagen wir es so, ihr fällt die Decke auf den Kopf. Und so diese, also so, es ist keine Feel-Good-Lektüre. Es geht nicht gut aus. Es ist wahnsinnig beklemmend. Es ist total, also man fühlt richtig mit der Protagonistin und diese emotionale Zwiespalt, Konflikt, wie ist das denn das richtige Wort?
Egal. Das Zwiespalt.
So von, ich liebe diese Frau, aber gleichzeitig ist das auch nicht mehr die Frau, in die ich mich verliebt habe, weil sie ist jetzt, also Samsa geht so komplett in dieser Mutterrolle auf und sie haben eigentlich nicht mehr, sie sind nicht mehr dieselben Menschen und es ist nicht mehr die Samsa, in die sich Boulder eigentlich verliebt hat, aber gleichzeitig hält sie noch so fest an dieser Liebe und an dieser Obsession. Es ist wirklich sprachlich fantastisch.
Ah, da habe ich einzelne Sätze vorgelesen gekriegt, ich kann es bestätigen.
Es ist wirklich, es ist crazy. Und es sind halt nur diese 100 Seiten und trotzdem braucht man ein bisschen zum Lesen, weil wirklich jeder Satz so dicht ist und so lyrisch und so voll, dass man nach jedem Satz eigentlich so kurz innehalten muss, um das so auf sich wirken zu lassen. Es ist ein Absatz darüber, ich weiß nicht, ich hoffe, ich finde jetzt auf die Schnelle, als sie noch auf dem Schiff ist, und dann so drüber redet, dass sie so Brot backt. Ah ja, hab's auf Anhieb gefunden. Leute. Es ist auch direkt am Anfang. Aber so, here, I start the dough in the evenings and let it rise all night. I like to get under the covers, knowing that out there another covered body lies awake, working on my behalf. Sorry, Captain. Captain kurz erschrocken mit der Schönheit der Sprache. So, und an sich ist da erstmal, steht da ja jetzt nicht so viel drin über die, so über die Handlung, aber so darüber, also wirklich jeder Satz einfach lyrisch, ein Meisterwerk, devastating von den Gefühlen. Ich kann es nur empfehlen. Wer queere Sad Stories mit toller lyrischer Sprache mag, wird Eva Balthasar lieben. Permafrost habe ich schon im Regal.
Perfekt.
Gönne ich mir demnächst. Ich glaube kurz, ich brauche so ein bisschen emotionale Recovery. Ja, aber so, die sind alle so um die 100 Seiten. Also kann man alle gut hintereinander lesen, glaube ich.
Apropos um die 100 Seiten. Überleitungen on fleek. Ich habe endlich Tree of Codes von Jonathan Safran Foer. Was ist man nicht? Foer. Gelesen. Ich bin großer Fan von ihm. Wir sind das Klima, hat mich zur Vegetarierin gemacht und literarisch ist er einfach crazy. Lara Ermer hat mir dieses Buch mal geschenkt. Ich habe es ewig nicht gelesen, weil ich ein bisschen Angst davor gehabt habe, das zu lesen, weil, das kann man jetzt nur sehen, wenn man den Podcast schaut, da ist alles ausgeschnitten in diesem Buch.
Ich weiß gar nicht.
Das ist so weit. Also der meiste Text ist ausgeschnitten. Und deswegen sind die Bücher, sie haben es mir jetzt gesagt, also manchmal, ich muss kurz noch vorlesen, über 400 Euro werden die jetzt verkauft, weil die halt nur ganz, ganz klein, in einer ganz kleinen Auflage gedruckt worden sind, weil es wahnsinnig aufwendig ist, das zu machen. Und er hat City of Crocodiles, ist sein Lieblingsbuch, und er hat quasi sein Lieblingsbuch genommen. Ich will sagen, 80-90% aller Wörter und Buchstaben rausgeschnitten und daraus seine eigene Geschichte gemacht. Und es liest sie fast wie Lyrik, weil also die Sätze sind unglaublich, was crazy ist, weil es sind nicht seine. Also schon, aber irgendwie auch nicht. Und man kann das schon auf so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach durch.
Aber man muss ja eine Seite Papier reinlegen, oder?
Nee, ich finde, wenn man umblättert und man macht so, also man tut die eine Seite ein bisschen weg von den anderen, dann geht's.
Ja, okay.
Also man kann immer eine Seite Papier dazwischen legen.
Es ist ja sehr viel durchgestanzt, aber so das Durchgestanzte dahinter ergibt keinen Sinn.
Nee, du sollst immer nur die eine Seite lesen.
Ja, okay.
Genau. Und es ist natürlich vom Konzept her unglaublich und es ist richtig cool. Es liest, es ist aber trotzdem, es ist eine wahnsinnig traurige Geschichte auf dann so, ist ein bisschen unfair, weil in der Libby-App, und das kann man, oder hat man nicht ändern können, dann steht irgendwie drin, es hat 200 irgendwas Seiten.
Hat es ja auch an sich, aber hat es halt auch nicht.
Und es sind quasi,
in der Bookie-App meinst du?
In der Bookie-App, ja. Money. Jetzt habe ich halt irgendwie 100 Seiten mehr, als ich eigentlich gelesen habe. Egal. Also wenn ihr das noch irgendwo erwischen könnt, vor allem das, glaube ich, sowas, wenn man das vielleicht auf dem Flohmarkt findet oder irgendwie Secondhand oder so, ist wohl eine Wertanlage. Dieses Buch, es ist außerdem einfach wirklich wunderschön. Man kann sehr, und jetzt möchte ich sehr dringend. Das ist ein
Geschenk für Leute, die eh schon alles haben. Also so BuchliebhaberInnen, die alles haben. Deswegen hast du es wahrscheinlich auch geschenkt bekommen.
Und zum Beispiel die ganze Zeit, wenn da Tree of Codes steht, ist auch dazwischen was ausgeschnitten.
Mm.
Also da steht, das Wort Codes ist in dem Original nicht drin. Mm. Und jetzt möchte ich natürlich sehr dringend das Original lesen, um zum Schauen, was man da wiedererkennt. Weil so ein, ja, zum Beispiel bei der wörtlichen Rede sind oft so ganze Sätze.
Mm-hmm.
Und diese scheppern schon mega. Also jetzt möchte ich City of Crocodiles lesen. Spannend. Aber weil ich ja das eine Buch geschenkt bekommen habe, muss ich jetzt wieder, muss nur eins lesen, dann darf ich wieder eins kaufen.
Spannend, aber das ist dann so eine ganz besondere Fanfiction auf eine Art und Weise.
Ja, ja.
Lieb.
Ja,
lieb.
Cool.
Ich habe noch gelesen Ellie Hazelwood, Mate. Ich habe Bride, den ersten Romantasy-Band von Ellie Hazelwood, schon länger, vor längerem gelesen. Also jetzt auch nicht super lang, ich glaube 2-3 Monate oder so. Und dachte, dass Mate an sich eine Fortsetzung ist. Ist es aber nicht ganz. Es ist eine chronologische Fortsetzung, aber aus der Perspektive der besten Freundin der Protagonistin von Bride. Deswegen wollte ich es dann nicht direkt danach lesen, weil mich das, glaube ich, irritiert hätte. Du schaust dir den Farbschnitt an.
Ja.
Ja, es sind Wölfe drauf. Wölfe und Wald.
Ja, und Tatzenabdrücke.
Ja.
Bisschen Schnee.
Sterne. Genau, es geht um Serena.
Williams.
Nee, Paris. Serena Paris. Es ist ein bisschen schwierig, weil die Handlung baut sehr auf Sachen aus dem ersten Band auf. Deswegen müsste ich den ersten spoilern. Serena findet eine Sache über sich heraus und wohnt dann bei einem anderen Werwolf Alpha als der aus dem ersten Band, also neuer Male Love Interest. Und dann geht es ein bisschen darum, wie die sich annähern, wieso sie sich vielleicht auch nicht ganz annähern können. Es geht darum, dass sie körperlich mit Veränderungen zu kämpfen hat, um so politische, historische Infos über dieses Werwolf-Rudel. Es ist nicht ihr Bestes. Es ist wirklich nicht ihr Bestes. Es ist schon stellenweise spannend. Die Handlung hat sich aber auch ein bisschen gezogen. Ich war jetzt nicht so, ich muss dringend weiterlesen, um zu wissen, wie es weitergeht. An manchen Stellen schon, dann war es dann kurz spannend. An anderen Stellen war ich so, ich kann jetzt hier auch unterbrechen und arbeiten gehen.
Musst du ja Seiten hast bei ihr.
Ja, und ja, es gibt so einen Plotpunkt, da war ich dann so ein bisschen, da haben sich mir dann einfach die Augen in den Kopf gedreht. Ich glaube einfach, weil vielleicht, ja, ich finde es nicht so, also ich kann damit nicht so gut relaten, wenn Leute sterben, wenn sie nicht bumsen. Also so, wenn, dass sie wirklich in Lebensgefahr sind, weil sie nicht bumsen können. Das ist einfach, das ist ein Gefühl, das hatte ich in meinem Leben noch nicht. dass ich gesagt habe, ich sterbe jetzt auf der Stelle, wenn ich nicht sofort bumsen kann. Das hat es vielleicht nicht ganz so relatable für mich gemacht. Aber vielleicht gibt es da ja Menschen draußen, die im wahrsten Sinne des Wortes todeshorny sind. This might be the book for you.
Und obwohl damit tatsächlich. Hast du jetzt alles von ihr gelesen?
Ja, obwohl ab Seite 250 oder so. Also es dauert ein bisschen, bis sie das erste Mal so bumsen. Davor ist sehr kid-friendly. Also nicht ganz, nicht ganz. Ihre Gedanken sind nicht kid-friendly. Aber so, genau. Also das so ist jetzt nicht von vorne bis hinten durchgebumse. Aber ja. Genau, und damit habe ich alles von der Ellie Hazelwood gelesen. Wirklich jedes einzelne Buch und sonstiges, was von ihr draußen ist. Und muss jetzt warten.
Sie ist deine Stella Tuck.
Sie ist meine Stella Tuck. Ich finde es so geil, dass so, ich glaube, ich habe von, also so Autoren, die mehr als 4 Bücher rausgebracht haben, gibt es, glaube ich, exakt 2, von denen ich alles gelesen habe. Und das sind Edouard Louis und Ellie Hazelwood. Und
die Kombi, Rage.
Die Kombi finde ich einfach geil.
Jetzt kannst du weitermachen mit Stella Tuck.
Ja, maybe. Maybe. Ich habe jetzt noch
Kiss Me Once, Kiss Me Twice.
Ich habe jetzt noch Julia Paus Heart of the Damned. Das hat mir Paula von den Aufbauverlagen, die mir LG auch das zugeschickt. Wirklich in letzter Zeit, mein Bücherding ist wirklich eigentlich nur Rezensionsexemplare von den Aufbauverlagen. Danke dafür. Aber die hat mir die beiden geschickt, also Bride and Maid und eben Heart of the Damned, weil sie meinte, das war so ihr Romantasy-Highlight. Und wenn ich in Romantasy so meine Zehen in das Romantasy-Genre dippen möchte, ist Ellie Hazelwood sicherlich eine gute Idee, wenn ich die eh schon kenne und mag, aber dass sie Heart of the Damned deutlich besser fand. Deswegen habe ich da jetzt auch Bock drauf, das zu lesen.
Und Stella Tuck, ja. Wir haben alle Elbe und Afterteile da, ich sag's nur.
Yes. So, damit haben wir alles, bis auf das Community-Buch.
Yes. Das besprechen wir jetzt. Aber davor zeigen wir euch das nächste Community-Buch und wir haben eines ausgesucht, nämlich
Stack Dance von Tori Peters. Von Tori Peters ist die Transition Baby, das fand ich ganz großartig. Ich glaube, das habe ich vor 2 oder 3 Jahren, war es eins in meiner Jahreshighlights.
Yes.
Und das sind ganz viele Kurzgeschichten. Ich weiß nicht, ganz viele ist vielleicht übertrieben. 5
ganz
oder so.
Ganz viele.
Ein paar Kurzgeschichten von ihr, die alle loco und queer und fantastisch sein sollen. Ich hab Bock.
Es sind 4.
4 ganz viele Kurzgeschichten.
Auch ein Geschenk von Laura Ermer. Vielen Dank. Habe ich zum Geburtstag gekriegt.
Ah, und es ist sogar auf Deutsch. Ach, spannend. Ja. Wusste ich, dass sie das mittlerweile übersetzt haben.
Cool. Ja. Die Geschichten heißen Infiziert euch und alle eure FreundInnen. Nachgejagt, Stack Dance, der Herrentanz und der Maskenträger. Und es geht um Jungs in einem Internat.
Ich hab so Bock.
Wo es ja wirklich, also ich glaube, nix ist hormonell aufgeladener als Jungs in einem fucking Internat. Ja.
Allein das Einsatz auf dem Cover ist Transmenschenplan, nichts weniger als die Übernahme der Weltherrschaft. Toll. Ich, also die Transition Baby fand ich wirklich ganz, 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 ganz großartig.
Ja.
Bin sehr gespannt. Das Cover allein, die Schleife in diesem Hirschgeweih. Grandios.
Toll, wie die Zunge so raushängt.
Ah, hab ich Bock. Großartig.
Das ist unser nächstes Community-Buch.
Falls ihr auch Bock habt, lest es doch gerne mit. Falls ihr bei Harvest Age von Jeanette McCurdy schon Bock hattet und mitgelesen habt, herzlich willkommen, bleibt doch gerne zur Buchbesprechung. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, wir werden jetzt spoilern.
Fuck ja, doll.
Pech gehabt. Also entweder ihr sagt, das nehme ich in Kauf, dann klickt hiermit den Service-Hinweis. Diese Rezension enthält Spoiler. Ich kann damit umgehen. Klickt das hiermit an oder wir sagen, ciao Kakao. Mein Kakao ist schon leer, deiner ist noch voll. Ciao, Kakao.
Bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen zu einer Themenfolge.
Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht genau, ob die Themenfolge jetzt die Folge zur Show wird oder doch eine Themenfolge, weil es ein bisschen Stress gab mit der Technik vor Ort und Lolo wirklich gerade Überstunden arbeitet, um sie durch,
ja.
Ich glaube, sie haben irgendwie 3 oder 4 Kameras aufgestellt und manche von denen, die sind ausgefallen und es war alles ein bisschen schwierig.
Manche Bilder sind unscharf. Also irgendwas,
give us time.
Irgendwas kommt da sicherlich irgendwann, nur vielleicht nicht, wie versprochen, in 2 Wochen. Egal, ihr werdet auf jeden Fall in 2 Wochen von uns hören.
Genau.
Sei es aufgenommen live oder vom Sofa ohne Publikum. We'll see.
Hey, the Captain.
Mit einem Publikum, eins Publikum. Genau, wir besprechen jetzt Harvest Age, Jeanette McCurdy.
In 3, 2, 1.
Spoiler! Jeanette McCurdy kennt man wahrscheinlich aus diversen Nickelodeon-Serien, sei es iCarly, sei es, wie heißen die, Cat and Sam.
Das sind die 2.
diverse, zwei, wahnsinnig viele Kurzgeschichten, vier. Und
I'm glad my mom died.
Genau, durch das,
ihre Autobiografie.
Ihre Memoiren, die sie verfasst hat.
90 Wochen in der Bestseller, also komplett insane. Wird jetzt eine Serie.
Ja.
Jennifer Anderson spielt die Mutter.
Crazy. Das wird glaube ich, gut. Genau, und Jeanette McCurdy ist das jetzt ihr erster Roman.
Yes.
Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, diese Info muss ich kurz teilen. Sie ist Disney-Adult. Sie hat für
so einen
Jahrespass und übernachtet da so mehrmals. Ich bin so, das finde ich irgendwie, also einerseits macht es Sinn, andererseits finde ich es ein bisschen wild, dass so Nickelodeon Child Star so Disney dann irgendwie
dass geil sie im falschen Franchise war.
Ja, irgendwie einerseits das, aber auch gleichzeitig so, also auch Disney hatte ja ganz viele so diese Child Actors, die so massiv ausgebeutet und so alles ganz schlimm, aber dass man das dann eben, also fand ich irgendwie wild. Naja.
Ja.
Half his age. Es geht um Waldo. Waldo ist, glaube ich, zu Beginn der Geschichte 17.
Ja.
Lebt jetzt nicht in den besten Verhältnissen. Die Mutter ist immer irgendwie in der Beziehung mit irgendwem, hat auch so Alkoholprobleme und die Familie ist jetzt nicht super reich und Waldo
ist viel allein, weil viel sobald allein die Mutter in der Beziehung ist, ist sie einfach nicht vorhanden, sie ist nicht zu Hause,
nicht
sie
erreichbar.
Kauft nicht Ei.
Also Waldo ist für eine 17-Jährige sehr erwachsen schon, muss schon sehr viel Verantwortung übernehmen.
Ja, sie arbeitet bei Victoria's Secret, sie muss den Strom bezahlen, sie muss selber einkaufen gehen und hört währenddessen in die Schule gehen.
Ja.
Und es geht, glaube ich, damit los, dass sie Sex hat und sie findet es nur so
mittelspannend.
Und es ist irgendwie ja immer das Gleiche mit allen Boys in ihrem Age halt. Und dann verliebt sie sich von jetzt auf gleich in ihren Englischlehrer.
Literarisches Schreibenlehrer.
Englischlehrer. Egal.
Na, ist ein Unterschied.
Ja, okay. Ja.
Creative Writing.
Da war ein W. Sie verliebt sich in ihren Lehrer hart. Und zwar nicht, weil der besonders hot ist, sondern weil er sich selber als Loser bezeichnet und sie findet irgendwie so hot, dass er das checkt.
Ich glaube, für sie ist es auch so dieses Tormented Artist.
Ja.
Weil er halt auch so drüber redet, dass er an sich ja gerne so, er wäre so gerne Schriftsteller, aber er schafft es einfach nicht. Er ist so ein Loser. Und ich check schon auch, dass so von allen Lehrkräften so ein kreatives Schreibenlehrer wahrscheinlich nur mit am spannendsten ist. Einfach weil so vom Vibe her so mysteriös, aber auch so eine Quelle Kreativität, bla bla bla.
Ich glaube, man kennt, also so, ich glaube, dass die meisten von uns irgendwie einen Crush gehabt haben irgendwann auf eine Lehrkraft. Und also dieses, es ist so das ultimative Verbotene, du kannst den oder die ganze Zeit anstarren, weil du hast halt einfach 3, 4, vielleicht 5 Wochenstunden in der Woche bei der Person und es ist so, so weit weg und so unerreichbar, dass, glaube ich, das ist daran so das Hotte.
Und ich glaube, das ist auch so, es ist auch so ein sehr, also so ein geschütztes Ding irgendwie, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, liegt bei 0,1%.
Ja.
Heißt, man kann sich so komplett in diesen Crush schmeißen, ohne dass man von der Realität enttäuscht wird.
Genau, weil es wird eh nicht passieren. Und du weißt es auch.
Ja.
Und ich hab wirklich lang dann drüber nachgedacht. Ich glaube, also so jetzt angenommen, die Lehrperson hätte bei mir einen Move gemacht, auf gar keinen Fall hätte ich das gemacht in echt.
Nee.
Ich wäre schreiend weglaufen.
Da hätte ich auch gar kein Interesse gehabt.
Null!
Ja.
Null.
Ich glaube, die Fantasie ist in dem Punkt einfach interessanter als so die Realität.
Ja.
Ja.
Bei Waldo passiert es dann tatsächlich.
Waldo macht auf Ernst.
Sie macht auf Ernst. Sie beginnt eine Affäre. Er verlässt sogar zum Schluss seine Frau für sie. Wo sie dann wirklich, wo sie einen ganz, ganz tollen Twist findet zum Schluss, dass er dann, er zieht wirklich durch.
Mhm.
Und sie merkt dann aber, scheiße, er ist wirklich ein Loser, Alter. Ich kann mit dem, ich will nicht. Ich will nicht. Er ist so langweilig. Er ist so ein Loser.
Ja.
Weil natürlich bist du ein fucking Loser, wenn du deine Frau und dein Kind fürs 18-Jährige verlässt.
Ja.
Natürlich bist du dann ein Arschloch und ein fucking Loser. Natürlich.
Ja. Es ist so ein bisschen so das mit diesem so, die Fantasie ist irgendwie spannender als die Realität. Es ist genau das. Also so, es ist aufregend und spannend in dem Moment, in dem da halt noch so dieses Schülerin, Lehrer
verboten.
Und dann ist es halt irgendwann so, wir sind halt irgendwie in einer Beziehung, die immer noch dolle Age Gap hat und wir werden im Restaurant immer noch für Vater oder Tochter gehalten, aber so wir wohnen halt in derselben Wohnung und du kommst nach der Arbeit heim und fragst, ob ich zu Abend gekocht habe. Also so dieser Beziehungsalltagstrott. Und der ist dann halt nicht spannend, der ist nicht aufregend, der ist nicht exciting, der ist einfach langweilig.
Und er ist einfach kein spannender Typ.
Na.
Sondern er ist der Typ, der ist 17-Jährige vögelt,
ja,
die seine Schülerin ist.
Jupp.
Das ist exakt der Typ, der er ist.
Jupp.
Und das fand ich sehr schlau, dass das eben so relativ schnell den Reiz verliert, weil es eben wirklich gar nicht um ihn als Person ging, sondern rein um den Fakt, dass er ihr Lehrer ist.
Und halt unerreichbar wirkte. Und dann, also ich glaube, so dieses, sie als Person hat einfach nicht so viele Dinge im Leben, die geil sind. Und dann so dieses, das ist unerreichbar und ich habe es trotzdem geschafft.
Ja.
Gibt ihr, glaube ich, massiv viel.
Und ich gönn's ihr auch.
Ja, voll.
Ich gönn's auch ihm, dass sein Leben jetzt kaputt ist. Weil er ist selber schuld.
Aber so dieses, ja, es ist halt so ein Lehrerwunsch irgendwie.
Ja.
Lehrerwunsch. Aber so, es bringt ihr ja nicht das, was sie tatsächlich möchte. Und das checkt sie dann auch relativ schnell. Und dann dauert es einfach ein bisschen, bis sie sich dann davon loslöst und sagen kann, nee, ohne mich.
Ja. Mein Problem mit dem Buch ist, dass ich viele Gedankengänge und auch manche Aktionen, die Waldo macht, ihr nicht abkauf. Sondern ich finde die ein Ticken zu schlau und zu analysierend und zu erwachsen für eine 17-Jährige. Und das hat mich aus der Story manchmal so ein bisschen rausgehauen, weil die irgendwie, weil man da finde ich gemerkt hat, das ist gerade eine Erwachsene, die über eine 17-Jährige schreibt, weil eine 17-Jährige, eine sehr schlaue 17-Jährige, weil sie ist sehr schlau, kann das Muster, das da dahinter steckt, nicht so on point erkennen, wie es Waldo da macht.
Ich glaube, das hat mich jetzt nicht so rausgehauen, weil sie, also ich finde, sie ist ja durchaus eine sehr erwachsene Person.
Ja, voll.
Und musste sehr früh schon Dinge tun, die andere mit 17 halt nicht müssen. Also so, ich glaube, in dem Moment, in dem du Stromrechnungen zahlst, checkst du viel mehr Dinge über die Welt.
Ja, ja.
Weißt du, also ich glaube, das hat mich jetzt gar nicht so doll gestört. Ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich das jetzt nicht die originellste Erzählung dieses, ich weiß nicht, Klischees, so dieser Schülerin, Lieblehrerin, so, also ich finde es einerseits spannend, dass sie ihren Willen tatsächlich bekommt. Das ist ja eine Sache, die oft nicht passiert. Und dann diese Entzauberung. Gleichzeitig, also ich habe auch so mehrere Reviews schon mir irgendwie von Leuten angeguckt, denen man halt so folgt. Und eine Person hat, finde ich, einen sehr berechtigten Einwand, so solche Geschichten müssen für ihn einen sehr starken Mehrwert haben, dass man sie erzählt. Und er hat so den Mehrwert darin jetzt nicht krass gesehen. Mhm. Also das so dieses, man kann problematische Liebesbeziehungen, weil das ist es auf jeden Fall so, da ist ein Ungleichgewicht, auch wenn er ein fucking Loser ist. So, da ist ein Ungleichgewicht zwischen den beiden. Er hat gerade in seinem Schlaf gekaut.
Captain zuckt im Traum.
Das sieht so funny
Was
aus.
Was machst du, Captain?
Er kaut.
Man sieht es, glaube ich, in der Kamera leider gar nicht. Nee, I'm sorry. Aber es sieht
so lustig aus.
Er hebt so kurz, ganz kurz den Kopf immer.
Nee, weil er seine Kiefermuskulatur zusammendrückt. Er kaut. Hast du Hunger, Spatz? Oder ist es dieses, weißt du, so dieses. Vielleicht macht er das gerade. So, jetzt müssen wir kurz den Captain intensiv anstarren, weil es sieht.
Sollen wir kurz da rausholen?
Na, der ist noch. Der schläft immer noch.
Normalerweise wacht er immer auf, wenn man
schreit. Nee, aber man sieht auch richtig, wenn du die Augen hoch. Oh, ganz ruhig, ach, lass ihn doch. Man sieht doch richtig, als du die Augen aufgemacht hast, war so dieser weiße Film davor.
Okay, jetzt hat er sie wieder
beruhigt. Alles gut.
Weil ich hab's kurz richtig gruselig gefunden.
Nein, überhaupt nicht, dem geht's gut, der rennt ja auch im Schlaf, das ist ja nicht der Stress.
Sorry, aber das hat er noch nie gemacht. Wenn man anlangt, ist er sofort wieder wach.
Nee, auch nicht immer.
Bei mir schon.
Du stehst einfach tief, Mausel, alles gut.
Jetzt fällt sein Kopf langsam runter vom Bein.
Wie sein kleiner Mund da so.
Ja, jetzt, Mausel. Hallo.
Oh, sorry.
Okay, kleine Detour.
Kurz abgelenkt gewesen vom Baby.
Bist du süß.
Genau, also so, es ist eine an sich ja problematische Liebesbeziehung, die, dadurch, dass es aus der Perspektive von Waldo ist, natürlich nicht problematisiert wird innerhalb des Stoffes. Ich würde sagen, die erste Sexszene ist auch sehr grafisch beschrieben. Also es ist eine sehr ausführliche.
Aber nur die eine.
Es ist eine sehr ausführliche Beschreibung, wie sie Sex haben. Und natürlich kann es nicht innerhalb des Stoffes problematisiert werden, weil Waldo es ja nicht als problematisch ansieht.
Ja.
Und dann verstehe ich so ein bisschen diesen Einwand von so, hat es diesen Mehrwert, dass es sich lohnt, die Geschichte zu erzählen? Oder ist das so ein bisschen so effekthascherisch, dass man eine problematische Beziehung erzählt, damit Leute sich drüber aufregen?
Ja.
Ich habe da für mich noch kein abschließendes Urteil, weil ich finde, sie hat schon durchaus einen Mehrwert. Ich finde es zum Beispiel sehr spannend.
Sie hat eine tolle eigene Stimme auf jeden Fall.
Ja, und ich finde es sehr spannend und das ist auch wirklich, also Hut ab, sie schafft es, so Internetsachen und so Online-Shopping und Social Media und so mit reinzubringen, ohne dass es cringe ist.
Ja.
Was ich, also Hut ab, schwierig, extrem schwierig. Also so diese moderne Seite mit reinzubringen, was zum Beispiel Lolita nicht hat. Mhm. Also so Lolita, da ist nichts mit Online-Shopping und irgendwie so Konsum, um das Loch zu stopfen. Mhm. So diese Ebene mit reinzubringen. Aber ja, es hat jetzt für mich dieses Genre, dieses Grundkonstrukt einer Geschichte von junge Personen liebt ältere Personen, problematische Altersunterschied, Power Dynamic in der Beziehung, jetzt nicht komplett revolutioniert. Und dann verstehe ich schon auch, dass Stimmen sagen, so, es muss entweder revolutionär sein, damit es die Berechtigung hat, oder man kann es auch lassen.
Ja.
I don't know, da habe ich noch keine abschließende Meinung, aber ich verstehe die Kritik.
Ja, es ist ein gutes Buch. Es liest sie wahnsinnig fix, die Kapitel sind unglaublich kurz, also sie weiß auch einfach sehr, wie man für aktuelle Zielgruppe schreibt, die halt auf eine Aufmerksamkeitsspanne von 17 Sekunden hat. Das macht sie richtig, richtig gut. Ich bin wirklich literarisch wahnsinnig beeindruckt von diesem Buch. Ich finde ihre Sprache ganz toll und auch sehr klar. Wir haben es aber auf Deutsch gelesen, nur dass ihr Bescheid wisst.
Auch da danke an die Aufbauverlage, die mir das zugeschickt haben.
Das war, glaube ich, das Buch, auf das ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe, dass es rauskommt, weil ich einfach auch von, du hast I'm Glad My Mom Died nicht gelesen, gell? Ich habe es als Hörbuch gehört, auch von ihr selber vorgelesen, das fand ich auch ganz, 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 ganz toll. Ich habe halt nur leider, also so, ich weiß aber auch, dass ich da schlimm bin und ich bin schnell drin, dass ich den Figuren nicht abkaufe, was sie machen oder dingen. Vor allem finde ich halt, wenn der Autor, die Autorin schon so bekannt ist, eins der Probleme, die ich gehabt habe mit Views von Marc-Uwe Kling, dass ich so, das ist nicht der Joke, den der 50-jährige Kollege im Büro macht, sondern das ist ein Marc-Uwe Kling-Joke, den er lustig gefunden hat und den er unterbringen wollte, den man aber der Figur nicht abkauft. So. Ja, und ein ähnliches Problem habe ich da auch. Und ich glaube, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass die Fallhöhe ein bisschen größer ist. Mhm. Also ich glaube, ich hätte mir gewünscht, weil sie sagt von Anfang an so, er ist nicht hot, er ist ein Loser, er schaut irgendwie eklig aus, aber ich finde es hot und ich weiß nicht ganz genau, warum. Ich glaube, ich hätte mir so ein bisschen mehr dieses, was man aber hat als Teenager, dass man die Leute so komplett auf einen Scheffel gestellt, damit er dann runterfallen kann. Ja. Und ich habe das Gefühl, sie hat ihn auf diesen Scheffel gar nicht so wirklich draufgestellt.
Was ja aber auch inoffiziell spannend ist, dass, dass sie ihn dann trotzdem will.
Ja.
Also dass sie so dieses Ideal gar nicht hat, aber halt denkt, sie müsste dieses Ideal haben und es trotzdem will. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ich glaube, wieso ich genickt habe, ich glaube, ich hätte die Fallhöhe für Janet McCurdy hätte höher sein dürfen. Es ist, dafür wie die Story ist, relativ safe geschrieben.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Es ist so,
sie hätte weirder sein können.
Ja. Ja, so dreh auf.
Weil sie hätte, also so, allen ist klar, das wird der Bestseller. Natürlich wollen alle das lesen.
Ja. Und ich glaube, ich hätte es spannender gefunden, wenn es halt wirklich so, und es ist an sich natürlich schon auch irgendwie gewagt, so eine Beziehung zu schreiben, aber
Macht doller. Also ich hätte mir mehr so kleine Sachen gewünscht, wie dass sie erstreckt sie mal im Unterricht und sie sagt, dass sie eher so Haare unterm Bauchnabel hat und dass sie die glatt lecken möchte.
Macht sie aber.
Und das macht's dann. Ja. Und mehr solche Sachen. So sei weirder. Ja. Trau dich nur so ein bisschen mehr. Ich bin aber wirklich sehr gespannt, wo es mit ihr hingeht als Autorin. Same. Weil sie ist ja auch noch, die ist ein bisschen älter als ich, glaube ich.
Ja.
Also sie ist nur sehr jung.
30 bis Mitte 30.
Irgendwie so. Gesagt, ja. Und ich meine, es ist ihr erster Roman. Ich glaube, wenn wir der nur 10 Jahre geben,
ja. Ja, pure. Ich hätte Bock, dass es einmal ein bisschen, dass sie sich mehr traut. Und ich, einerseits verstehe ich auch, dass halt von, also so dieses zweischneidige Schwert von so, es wird wahrscheinlich eh ein Bestseller, also ja, kann ich mich was trauen, aber auch zu, alle werden es lesen, darf ich mich das trauen?
Ja.
So da die Balance zu finden, aber ich, also Jeanette McCurdy, falls du das hörst, hau auf die Kacke, hau auf die Kacke. Ich glaube, weil das, ich, vielleicht ist das, was mich so stört, dass es so sehr safe ist einfach alles. So.
Weil sie ist weird.
Ja, und
sie ist so weird und ich meine das im besten Sinn.
Ja, und also gönn dir.
Ja, gib mir Dinge, mit denen ich nicht rechne.
Ja.
So, sag Dinge, die noch nie jemand gesagt hat.
Ja, und so, sie hat ja das Geld. Also so, du bist nicht angewiesen auf den Commercial-Erfolg.
Ja.
Schreib Dinge, auf die du Bock hast.
Bin sehr gespannt,
was da passiert.
So viel dazu.
Yay!
Das war die Folge, sie war sehr lang. Oh, Entschuldigung. Oh.
Wir haben auch wirklich einfach viel gelesen.
Ja.
Es ist schwierig.
Sorry, Lolo, die das schneiden muss. Ihr freut euch ja immer, habe ich das Gefühl, wenn die Folgen ein bisschen länger sind. Wir hören uns in 2 Wochen, entweder zur Showfolge oder zu einer Themenfolge. Und in 4 Wochen hören wir uns wieder und haben alle Stackdance gelesen. Bis dahin.
Schwul bleiben.
Schwul bleiben.
Captain, möchtest du nochmal was kauen oder ist fertig für heute? Oh mein Gott, wie er sich streckt.
Na, ist nur da nicht. Okay. Bye, bye.